Wir wollen uns heute Morgen mit dem hochaktuellen Thema Seuchen und die Endzeit beschäftigen. Wir sehen hier im Bild den Ölberg vom Tempelberg aus gesehen. Der Pfeil zeigt auf den höchsten Punkt des Berges. In der Endzeit soll nach der Bibel, bereits im Alten Testament angekündigt, nach Zacharja 14, der Messias, Jesus Christus, als König und Herr wiederkommen. Und wir beschäftigen uns ganz besonders mit dem Zusammenhang zwischen Seuchen und der Endzeit, das heißt der Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommen wird, um dieses vergangene Zeitalter von fast 2000 Jahren bis jetzt zwischen dem ersten Kommen von Jesus Christus als leidender Messias bis zu seinem zweiten Kommen als herrschender Messias abzuschließen. Die Endzeit ist also nicht die Zeit des Weltuntergangs. Da unterscheiden wir uns ganz deutlich von den Befürchtungen von Menschen, die meinen, jetzt geht alles unter. Aber es geht um den Abschluss eines Zeitalters und dem Anfang einer ganz neuen Zeit, wenn Jesus Christus das letzte Wort reden wird über diese Welt. Und dazu wollen wir aus der Ölbergrede lesen in Matthäus 24. Auf diesem Berg, auf dem Jesus Christus als König wiederkommen wird, da hat Jesus Christus bei seinem ersten Kommen eine ganz grundlegend wichtige prophetische Rede gehalten. Matthäus 24, Abvers 1. Es ist Dienstag vor Karfreitag. Den ganzen Tag über gab es schwere Auseinandersetzungen im Tempel. Verschiedene Gruppen des Judentums haben den Herrn Jesus angegriffen und als Messias in Frage gestellt. Am Schluss dieses Tages war es klar, die verschiedenen führenden Gruppen lehnen ihn als Messias ab. Und darum kündigte gleich darauf, am Ende dieses Tages, Jesus Christus den Untergang des Tempels an. Denn in Daniel 9, Vers 25 wird ja gesagt, wenn der Messias kommt als Fürst, was sich erfüllt hat an Palmsonntag, dann wird er ausgerottet, getötet werden und dann wird ein Volk kommen, das die Stadt und den Tempel zerstören würde. Das als Hintergrund zu Matthäus 24, Abvers 1. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg, und seine Jünger traten herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger für sich allein zu ihm und sagten, sage uns, wann wird das sein? Also wann wird der Tempel zerstört werden? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Sie fragen hier drei Dinge. Wann kommt diese Tempelzerstörung? Als Folge deiner Ablehnung als Messias. Zweitens, was ist das Zeichen, wenn du wiederkommst als König? Und was ist das Zeichen, wann eben diese Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen zum Abschluss gelangen wird? Was ist das Zeichen der Vollendung des Zeitalters? So korrekt in der Elberfelder übersetzt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, gebt Acht, dass euch niemand verführe. Bevor der Herr Jesus diese prophetischen Fragen beantwortet, spricht er ihre Herzen an. Und zwar ganz praktisch und konkret. Und das macht uns schon mal klar, Prophetie in der Bibel, das ist nicht einfach Befriedigung von Neugier. Gott allein weiß die Zukunft und er hat sie uns ganz ausführlich in der Bibel mitgeteilt. Aber immer so, dass unsere Herzen und unser Leben betroffen wird. Prophetie hat immer einen praktischen Nutzen und eine praktische Bedeutung. Und darum, bevor der Herr etwas erklärt, sagt er ganz allgemein, gebt Acht, dass euch niemand verführe. Darauf muss man achten. In der Ölbergrede, Matthäus 24, in der Parallelstelle, Markus 13 und Lukas 21. Es ist voll von Imperativen, Befehlsformen. Das sind ganz konkrete Anweisungen, wie die Hörer sich verhalten sollen. Und die Prophetie ist also dazu gegeben, um Einfluss zu nehmen auf unser Leben. Und hier lernen wir schon etwas Grundsätzliches. Wenn wir uns mit Endzeit und Prophetie beschäftigen, ist die Warnung vor Verführung. Also wenn man heute Morgen in dieser Predigt nur das mitnimmt und gar nichts von allem Weiteren, hat man schon etwas ganz Grundsätzliches gelernt. Achtung, Verführung. Das ist etwas vom Gefährlichsten. Wobei zu sagen ist, hier gibt der Herr eine ganz allgemeine Ermahnung. Er sagt dann in Vers 5, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Christus ist griechisch für hebräisch Messias. Also viele falsche Messiasse werden kommen. Ich bin der Messias und sie werden viele verführen. Nun, nach dem Weggang des Herrn Jesus, vor bald 2000 Jahren, sind in der Folge bis heute über 50 falsche Messiasse im Judentum aufgetreten. Durch die Jahrhunderte hindurch. Gleich einige Jahre nach dem Weggang des Herrn kam der erste falsche Messias. Und so ging das weiter durch die Jahrhunderte hindurch bis in die moderne Zeit. Der letzte große falsche Messias im Judentum war Menachem Mendel Schnerson, der dann schließlich als alter Mann gestorben ist. Aber eben diese Warnung gilt ganz allgemein von der Zeit des ersten Kommens bis zur Zeit des zweiten Kommens. Passt auf, ständig kommt Verführung. Und dann antwortet der Herr auf diese Fragen. Was ist das Zeichen deiner Ankunft und das Zeichen der Vollendung des Zeitalters? Das wären eigentlich zwei Zeichen, streng genommen. Aber der Herr antwortet im Folgenden, und es ist dabei wichtig, alle Parallelstellen dazu zu nehmen, also Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21, er gibt mehr als 25 Endzeitzeichen. So ist der Herr. Er gibt mehr, als was wir erdenken oder erwarten. Und so beginnt er mit Zeichen Nummer 1, Vers 6. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Man merkt, ich lese aus einer ganz genauen wörtlichen Übersetzung, da steht ein Wörtchen drin, aber, ein kleines Wörtchen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Warum steht dieses Wort hier? Ich habe mal mit einem bibelkritischen Pfarrer ein Gespräch gehabt und er sagte mir, man kann doch nicht sagen, dass jedes kleine Wort wie und inspiriert sei in der Bibel. Und ich habe darauf beharrt, natürlich ist jedes Wort inspiriert. Und wenn er meint, eben so scheinbar nebensächliche Wörter, die hätten keine Bedeutung, dann hat er sich geirrt. Dieses Wort hier, aber, ist auch ganz klein, aber das griechische Wort ist sogar noch kleiner, de, besteht nur aus zwei Buchstaben, de, das ist ein ganz leichter Absatz gegenüber dem, was vorher gesagt worden ist. Also die Ermahnung geht, acht, dass euch niemand verführe, das ist eine allgemeine Ermahnung, und das aber deutet an, und jetzt kommen die Endzeitzeichen. Ich lese, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Gebt Acht, erschreckt nicht. Das Es sind wieder zwei konkrete Ermahnungen. Aufpassen, nicht erschrecken. Denn dies muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Das ist ein erstes Endzeitzeichen hier, aber der Herr sagt, dieses Endzeitzeichen, das in der Endzeit dann geschehen soll, das ist aber erst der Anfang der Endzeit. Das Ende, werden wir gleich noch sehen, das ist das absolute Ende der Endzeit. Und wir werden im Weiteren sehen, das sind diese letzten 3,5 Jahre der großen Drangsalszeit oder Trübsalszeit, die Zeit des letzten und schrecklichsten Weltkriegs vor der Wiederkunft Christi. Aber eben, dieses erste Zeichen ist erst der Anfang, noch nicht das Ende. Es wird weiter umschrieben in Vers 7, was da geschehen wird. Denn Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Jetzt merken wir, Kriege hat es schon immer gegeben. Aber was hier vorgestellt wird, ist ein Massenkrieg. Nicht einfach eine Nation kriegt gegen eine andere, sondern Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Das ist Massenkrieg. Und man muss noch mehr lesen, was dann im Weiteren gesagt wird. Vers 6. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Man hört von Kriegen in unmittelbarer Nähe und von Kriegen, die ganz weit weg sind, die man gar nicht wahrnehmen kann, die man nur über Gerüchte hört. Und das zeigt, nicht nur geht es hier um einen Massenkrieg von Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich, so wild, chaotisch, sondern auch geografisch weit ausgebreitet. Und wir werden gleich sehen, was hier beschrieben wird, ist ein Weltkrieg als erstes Zeichen. Und das ist natürlich ein Endzeitzeichen, denn es gab noch nie in der Weltgeschichte einen Weltkrieg bis 1914. Das war der erste. Wir lesen weiter. Vers 7. Denn Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und Hungersnöte, zweites Zeichen, und Seuchen, drittes Zeichen, und Erdbeben werden an verschiedenen Orten sein. In der Parallelstelle in Lukas 21, man lese das nach, werden noch Revolutionen erwähnt. In diesem Sinn hätten wir schon 5 Zeichen ganz am Anfang. Und dann sagt der Herr aber in Vers 8, dies alles aber ist der Anfang der Wehen. Also diese Endzeit wird verglichen mit den Wehen einer Schwangerschaft, die ja ganz am Ende des Zeitalters der Schwangerschaft von 9 Monaten normalerweise eintreten, um das definitive Ende anzukündigen. Und das Ende ist dann schließlich, ein Mensch kommt in die Welt. Und hier geht es darum, Jesus Christus, der Menschensohn, wird in diese Welt zurückkehren. Aber davor ist eine Zeit der Wehen. Und nun wichtig, Wehen, die kommen nicht einmal und dann ist die Geburt, sondern die kommen zyklisch. Und in der Tendenz nehmen sie zu. Aber der Herr sagt, diese Zeichen, die er da erwähnt, diese 4, beziehungsweise das 5. in Lukas 21, Revolutionen, das ist das Zeichen von dem Anfang der Endzeit. Der Anfang der Wehen. Und dann wird erklärt in Vers 9, was dann zeitlich folgt nach diesen 5 Zeichen, dann werden sie euch der Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Nach diesen 5 Anfangszeichen kommt eine massive Verfolgung der Gläubigen. Und noch eine zeitliche Angabe, Man sieht auch wieder, wie wichtig es ist, dass man ganz wörtlich übersetzt. Dieses Wort dann, auch klein, ist ganz wichtig, denn da werden die zeitlichen Verhältnisse klar gemacht. Vers 10. Und dann werden viele zu Fall kommen oder Anstoß nehmen. Das heißt, sie werden wegen der Verfolgung sich vom Glauben oder vom Glaubensbekenntnis abwenden. Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, Gesetzlosigkeit, Anomia im Griechischen, bedeutet Verachtung von Gesetz und Ordnung. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, das ist also die ganz letzte Zeit der Endzeit, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden. Allen Nationen zum Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Also in dieser Endzeit werden alle Nationen mit dem Evangelium erreicht werden. Wichtig, es heißt hier nicht alle Menschen. Es heißt nicht einmal alle Stämme. Und es heißt nicht mal alle Völker. Aber natürlich, gewisse Übersetzungen haben hier übersetzt, allen Völkern zum Zeugnis. Und da muss man erklären, das müsste man etwas korrigieren. Denn das typische Wort im Neuen Testament für Volk ist Laos. Aber hier steht nicht Laos, sondern Ethnos. Und Ethnos ist gemäß dem Wörterbuch von Loneida, einem grundlegenden griechischen Wörterbuch, die größte soziale Einheit. Also es geht hier darum, dass die Nationen, die eben wie Indien verschiedene Völker und auch Stämme umfassen, oder Russland, das ist nicht ein Volk, das russische Volk, sondern das sind verschiedene Volksgruppen und auch Stämme zusammen, aber die bilden eben das, was die Bibel nennt, Ethnos. Und das ist in unserer Zeit nun erreicht, dass alle Nationen mit dem Evangelium erreicht worden sind. Und dann mag das allerletzte kommen. Der Herr sagt dann, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Wer es liest, beachte es. Dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, steige nicht hinab, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, kehre nicht zurück, um sein Oberkleid zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Wenn man stillt und schwanger ist, ist eine Flucht sehr schwierig. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter stattfinde, noch am Sabbat, denn dann wird große Drangsal sein, wie sie seit Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nicht wieder sein wird. Jetzt sehen wir, gerade nachdem in Vers 14 gesagt ist, alle Nationen werden mit dem Evangelium erreicht werden, sagt der Herr, und dann wird das Ende kommen. Da ist es anders als bei den ersten Zeichen. Dort hatten wir in Vers 6 am Schluss gelesen, aber das Ende ist nicht sogleich. Aber wenn er sagt, alle Nationen sind erreicht, dann sagt er, wenn der Gräuel der Verwüstung an heiligem Ort auf dem Tempelplatz aufgestellt wird, dann kommt die große Drangsal. Und die hat Gott verkürzt, nämlich festgelegt auf 3,5 Jahre. Und darum lesen wir weiter in Vers 21 nochmals. Dann wird große Drangsal sein, wie sie seit Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nicht wieder sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch errettet werden. Nicht keine Seele, sondern kein Fleisch. Das heißt, kein Mensch würde überleben. Die Menschheit würde ausgerottet werden. Eben, wenn Gott nicht, wie das andere Stellen sagen, diese Zeit auf 3,5 Jahre beschränkt hätte. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Und dann springe ich ein bisschen bis zum Vers 27, nachdem nochmals von Verführern gewarnt wird in den Zwischenversen. Denn ebenso wie der Blitz ausfährt von Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Das entspricht jetzt der Geburt, nach den Geburtswehen. Wo irgend das Aas ist, werden sich die Adler versammeln. Da müssen wir besser übersetzen, die Geier. Das griechische Wort bedeutet Geier oder Adler. Aber Adler fressen nicht Aas, sondern Geier. Und darum, wo irgend das Aas ist, da werden sich die Geier versammeln. Sogleich aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden alle Stämme des Landes wehklagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende des Himmels bis zu ihrem anderen Ende. Bis dahin die Schriftlesung. Und nun gehen wir Punkt für Punkt durch. Der Herr Jesus erwähnt in Matthäus 24 nicht das grundlegende Endzeitzeichen Rückkehr des jüdischen Volkes aus der weltweiten Zerstreuung heim ins Land der Väter. Warum nicht? Weil darüber im Alten Testament an so vielen Stellen gesprochen wird. Das ist schon mal grundlegend klar. Und nun ist es eben interessant, dass dieses grundlegende Zeichen, die Rückkehr des jüdischen Volkes aus aller Welt, begonnen hat sich zu erfüllen im Jahr 1882, als die erste Einwanderungswelle, die erste Aliyah, eingesetzt hatte. Die ging bis 1903, war dann etwas versiegt und die zweite Welle begann schon 1904 bis 1914, dann kam der Erste Weltkrieg, der unterbrach diesen Prozess, aber gleich nach dem Ersten Weltkrieg kam die dritte Welle und so ging das weiter bis heute, so dass 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus etwa 130 Ländern heimgekehrt sind. In dieser Zeitepoche 1882 bis 2020. Und das ist das grundlegende Zeichen, dass wir in der Endzeit leben. Ich habe ein Buch geschrieben, beim Mitternachtsruf erschienen. Leben wir wirklich in der Endzeit? 180 erfüllte Prophezeiungen. Ich hatte mir davor, bevor ich das Buch geschrieben habe, die Frage gestellt, wie viele Prophezeiungen über Endzeit in der Bibel sind eigentlich schon erfüllt? Und da habe ich begonnen mit einer Liste, 1, 2, 3, 4, und die wurde immer länger, bis ich bei ca. 180 war. Alles schon erfüllt. Und damit können wir ganz klar belegen, wir leben in der Endzeit. In Hesekiel 36, Vers 24 haben wir zum Beispiel ein solcher Vers, der das grundlegende Endzeitzeichen vorstellt, die Rückkehr des jüdischen Volkes. Und dort sagt Gott im 6. Jahrhundert vor Christus, also Jahrhunderte bevor das jüdische Volk überhaupt weltweit zerstreut war, da spricht er bereits über die Rückkehr, nicht aus Babylon oder sonst irgendeinem Ort, sondern aus aller Welt. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Das ist völlig klar. Man muss gar nicht interpretieren. Es steht hier. Und so etwas hat man in der Weltgeschichte noch nie gesehen, dass nach 2000 Jahren Zerstreuung und Staatenlosigkeit eine Nation wieder zusammengeführt wird, wie das geschehen ist in der Zeit 1882 bis heute. Dieses grundlegende Zeichen wird darum so detailliert im Alten Testament beschrieben und eine ganze Serie von diesen 180 erfüllten Prophezeiungen gehen eben um diese Rückkehr, handeln von dieser Rückkehr, und da werden viele, viele weitere Details dazu angegeben, so dass wir klar beweisen können, wir leben in der Endzeit. Und nun, auf diesem Hintergrund müssen wir Matthäus 24 lesen. Der Herr Jesus spricht, wie gesagt, zuerst über den Anfang der Wehen. Und da erwähnt er diese fünf Zeichen. Massenkriege, zweitens Revolutionen, drittens Hungersnöte, viertens Seuchen und fünftens Erdbeben. Und dann zeitlich, darauf folgend, auf diese Anfangsserie, danach Christenverfolgung und zweitens dann Massenabfall. Das ist erstaunlich, weil wir wissen ja, dass die Christen verfolgt wurden in den ersten drei Jahrhunderten der Kirchengeschichte durch das Römische Reich. Aber was hat diese Verfolgung gebracht? Das Christentum hat sich noch mehr ausgebreitet. Da hat es nicht einen Massenabfall gegeben, sondern viele wurden überzeugt, wenn Menschen bereit sind, für diesen Glauben an Jesus Christus alles zu geben, dann muss ja etwas dahinter sein. Und so sind viele neu zum Glauben gekommen. Aber der Herr sagt im Blick auf diese Verfolgung in der Endzeit, dann wird es zu einem Massenabfall kommen. Und nochmals betone ich, da sagt er in Matthäus 24, 8, alles dieses aber ist der Anfang der Geburtswehen. Also die ganze Zeit, ab 1882, wo das jüdische Volk begann zurückzukehren, bis heute und darüber hinaus, bis zu dem, was er nennt, das Ende, bis zur Wiederkunft Jesu, das ist eine Zeit der Geburtswehen, die diese lange Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Herrn Jesus abschließen soll. Aber der Anfang dieser Wehenzeit ist charakterisiert durch diese fünf Zeichen. Und nun schauen wir uns das erste Zeichen an. Wie schon angetönt, es hat in der Weltgeschichte noch nie einen Weltkrieg gegeben, bei dem alle fünf Kontinente beteiligt waren, bis 1914. Das ist doch gewaltig. Die Juden beginnen endlich nach fast 2000 Jahren massenweise zurückzukehren ins Land der Vorfahren. 1882, 83, 84. Und jetzt, da sollte man eben besonders auf Matthäus 24 achten. Ihr werdet aber von Kriegen in der Nähe, Kriegsgerüchten hören. Ganz in der Ferne, am Ende der Welt, kann man sagen. Und dann heißt es, Nation wird sich gegen Nation erheben, Königreich gegen Königreich. Genau das war 1914 bis 1918 ein Weltkrieg mit 17 Millionen Toten. Und das war ein furchtbares Weh für die Welt. Die ganze Welt war durch dieses Weh betroffen. Und dann hatte man sich gesagt, so etwas darf nie mehr geschehen. Man hat darum den Völkerbund gegründet, um zu verhindern, dass je wieder dieses Phänomen eines Weltkrieges, das eben angekündigt war in Matthäus 24, sich wiederholen würde. Aber der Herr sagt ja, das sind Wehen. Und Wehen kommen nicht einmal. Wehen kommen wieder. Und darum, wenige Jahre später, 1939, brach der zweite Weltkrieg aus mit 50 bis 70 Millionen Toten. Noch schrecklicher, das Weh. Es musste kommen. Und jetzt wird klar, schon damals im Ersten Weltkrieg, die Christen, die sagten, wir leben in der Endzeit, die waren absolut richtig. Nur hätte man betonen dürfen, als der Erste Weltkrieg ausbrach, jetzt müssen wir achten auf Vers 6, gebt Acht, erschreckt nicht, denn dies muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Das ist erst der Anfang der Endzeit. Aber mit dem Zweiten Weltkrieg war man natürlich schon wieder deutlich fortgeschritten in der Endzeit. Aber es war klar, es ist noch nicht das Ende. Das heißt, noch nicht die große Drangsal. Schrecklich. Die Welt hat gelitten unter diesen Weltkriegen und auch unter diesen Stellvertreterkriegen seit dem Zweiten Weltkrieg bis heute, die in all diesen Jahrzehnten so viele Millionen Menschenleben weiter gekostet haben. Das ist alles sehr schmerzhaft, aber das ist noch nicht die große Drangsal, das Ende. Eben, wir müssen ganz klar festhalten, die Endzeit ist eine Periode von heute 138 Jahren unter Berücksichtigung dieses grundlegenden Zeichens der Heimkehr der Juden in Massen zurück ins Land der Vorfahren. Aber das Ende wird die große Drangsal sein von 3,5 Jahren und dann wird Jesus Christus kommen als König der Welt, um sein Reich aufzurichten. Hier sehen wir eine Karte von dem Ersten Weltkrieg und man sieht alle darin betroffenen Länder. Nur was grau ist, war außerhalb des Weltkrieges. Man sieht im Zentrum von Europa gibt es auch einen ganz kleinen grauen Bereich, das war die Schweiz. Und der Zweite Weltkrieg, hier all die betroffenen Länder in Farbe, nur grau war außerhalb. Man sieht, fast nichts mehr ist außerhalb. In der Mitte von Europa ein kleines graues Loch, das ist die Schweiz, war auch damals verschont. Was der Grund der Verschonung ist, das ist ein anderes Thema, das behandeln wir nicht jetzt. Aber es lohnt sich, darüber nachzudenken. Nun können wir hier in unser Schema einzeichnen, 1882, da beginnt diese Rückkehr, übrigens gemäß der alttestamentlichen Prophetie, in einem Prozess, in Wellen sollte das erfolgen, wie das eben bis heute erfolgt, in verschiedenen Wellen. Die ganze Geschichte, die beschreibt man heute mit Einwanderungswellen und nummeriert die Aliyot, das ist das hebräische Wort für Einwanderungswellen in der Mehrzahl, Aliyah, Einzahl, Aliyot, nummeriert man nach Aliyot bis heute. Und da können wir mal einzeichnen, Erster und Zweiter Weltkrieg. Aber das Ende, das ist noch mehr in der Zukunft. Und dann die Wiederkunft. Und ich betone nochmals, Matthäus 24, 8, alles dieses aber ist der Anfang der Geburtswehen. Und Lukas 21, 9b, erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich. Und jetzt schauen wir uns das Zeitfenster von 40 Jahren an. 1882 bis 1922. Und in diesem Zeitfenster sollten also alle diese fünf ersten Wehen erscheinen. Warum 1922? 1882 ist klar, erste Einwanderungswelle. Aber 1922, das ist das Gründungsjahr der Sowjetunion. Geboren aus der Oktoberrevolution 1917. Und das Staatsprogramm am Anfang dieser Machtstruktur beinhaltete die Vernichtung des Christentums. So etwas hat es in der Weltgeschichte noch nie gegeben. Ein staatliches Programm, Vernichtung des Christentums. Ganz am Anfang der Gründung eines Staates, noch nie. Aber das war so. Und da setzte eben ein Matthäus 24, 9. Dann werden sie euch der Drangsal überliefern und euch töten. Und in den weiteren Jahrzehnten wurden in Millionenhöhe Christen, echte Christen und auch solche, die sich zum Christentum aus einer inneren Überzeugung bekannt haben, getötet. Und das hat dazu geführt, dass es in diesem kommunistischen Block, Sowjetunion, also Russland und alle dazu unterworfenen Satellitenstaaten und auch die unterworfenen osteuropäischen Staaten, da hat es dazu geführt, dass Unmengen von solchen, die sich früher Christen nannten, das Christentum verlassen haben. Also es geht nicht nur um die, die sich echt bekehrt haben, sondern es geht auch um die, die sich mit einer gewissen Überzeugung zum Christentum bekannt haben und das aufgegeben haben. Und darum dieses Zeitfenster ist ganz klar abgegrenzt, 40 Jahre. Und nun können wir bereits einzeichnen, das erste Zeichen, der Erste Weltkrieg. Und das war der Erste Weltkrieg in der Weltgeschichte. Aber genau in diesem Zeitfenster merkt man, wie die Dinge mit Präzision stimmen. Jetzt gehen wir weiter zum nächsten Zeichen, Revolutionen. Nicht wahr, da gibt es Leute, die sagen, Revolutionen hat es schon immer gegeben. Und dann muss man fragen, ja, wann zum Beispiel? Und dann kommt wahrscheinlich sehr schnell Französische Revolution. Gut, und jetzt weiter. 1789. Wann weiter? Oh, in England haben wir gelernt in der Schule. The Glorious Revolution. Ja, okay. Und jetzt weiter. Und man merkt dann stottert es schon. Und man hat Mühe, da Revolutionen zusammenzubringen. Nun, der Jesus sagt, Revolutionen nach Lukas 21 werden ein Zeichen sein. Lukas 21, 9. Wenn ihr aber von Kriegen und Revolutionen, griechisch akatastasiai, hören werdet, so erschreckt nicht. Denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich. Kriege, eben Weltkrieg, Revolution, das Ende ist nicht sogleich. Markus 13, Vers 8, und es werden Hungersnöte und Unruhen, griechisch Tarachai, ein anderes Wort, das auch Revolutionen bedeutet. Unruhen sein. Dies sind die Anfänge der Geburtswehen. Und nun hier eine Liste mit 11 Revolutionen, die in diesem Zeitfenster von 40 Jahren stattgefunden haben. Das ist noch ein bisschen mehr als Französische Revolution und dann irgendwann mal die Glorious Revolution. Ja, das beginnt mit der Philippinischen Revolution, dann die konstitutionelle Revolution im Iran, die Russische Revolution von 1905, als man das Zarenreich stürzen wollte, die Jungtürkische Revolution im Osmanischen Reich. Das Osmanische Reich beherrschte damals den ganzen Nahen Osten und auch das, was man nannte Palästina. Und in dieses Gebiet kehrten die Juden ja ab 1882 zurück. Und genau in diesem Gebiet kommt diese Revolution. Jungtürkische Revolution im Osmanischen Reich 1908, dann die Mexikanische Revolution ab 1910. Das war eine schreckliche Revolution. Da muss man Mexikaner fragen, was das war. Die ihre Geschichte kennen. Bei uns in der Schule hat man das so ausgeblendet, weil es ein bisschen weit weg ist, jenseits des Teiches. Aber dann die chinesische Revolution, die Xinhai-Revolution, 1911 bis 1912. Und die hat China ins Chaos gestürzt. Jahrzehntelange Bürgerkriege, bis dann schließlich die Kommunisten die Macht in China übernahmen. Und so war diese chinesische Revolution ganz, ganz entscheidend für die politische Situation, sogar heute weltpolitisch gesehen. Und dann die arabische Revolte, wieder in dem Gebiet des Osmanischen Reiches, da wo die Juden zurückkehrten, 1916 bis 1918, die Februarrevolution in Russland, das war jetzt der zweite Versuch, mit einer bürgerlichen Revolution den Zar zu stürzen, aber dann kamen die Kommunisten, übernahmen diese Revolution und verwandelten sie in eine kommunistische Revolution, die Oktoberrevolution in Russland, auch 1917. Und das führte dann zur Gründung der Sowjetunion, durch die Millionen von Menschen in die Gefangenschaft, Knechtschaft des Kommunismus kamen. Und schließlich die Novemberrevolution in Deutschland, 1918 bis 19, da wurde die Monarchie abgeschafft und die Astenrevolution in Ungarn, auch 1918. Nun können wir aber weitergehen bis heute und wir müssen sagen, von 1882 bis heute da gab es mehr als 335 Revolutionen und Aufstände. Die Quellen dazu werden angegeben in dem Buch Leben wir wirklich in der Endzeit. Man kann alles nachvollziehen. Wo hat es in der Geschichte jemals so etwas gegeben? Wir sind in der Endzeit. Aber eben, wir schauen uns den Anfang der Wehen an und machen in unser Schema 11 Revolutionen und Aufstände hinein. Drittens, Hungersnöte. Hungersnöte hat es auch schon immer gegeben, aber das 20. Jahrhundert war so schrecklich diesbezüglich, dass man es nannte das Jahrhundert der Hungersnöte, wo Hunderte von Millionen Menschen chronischen Hunger gelitten haben. Das hängt natürlich auch mit dem Phänomen zusammen, dass die Weltbevölkerung von 1900 bis 2000 von 1,6 Milliarden auf im Jahr 2000 6,5 Milliarden gewachsen ist. Und bis heute natürlich noch mehr auf über 8 Milliarden. Und man hat sich im 20. Jahrhundert, wenn ich denke an meine Jugendzeit, daran gewöhnt, jedes Jahr sterben 8 Millionen Menschen. Und heute etwa 1 Milliarde Menschen leiden chronischen Hunger. Ein schreckliches Weh für die ganze Welt. Wenn man sich diese Zahlen überlegt, 8 Millionen Menschen leben. Und was wird getan? Wir haben genügend Essen auf dieser Welt, für die ganze Welt. Nur, wenn das Essen weggeschmissen wird, hilft es auch nicht denen, die zu wenig haben. Und der Herr sagt in Matthäus 24,7, es werden Hungersnöte sein an verschiedenen Orten. Und jetzt dieses Zeitfenster, da sehen wir, 1892 brach diese Hungersnot in China aus mit 1 Million Toten. Und einige Jahre, also 2 Jahre später, nochmals eine Hungersnot in China mit 5 Millionen Toten. Und dann 1920 die dritte Hungersnot in Nordchina mit 500.000 Toten. Aber in Russland, 1891 brach die russische Hungersnot aus mit circa 2 Millionen Toten. Und 1921 nochmals eine russische Hungersnot mit circa 5 Millionen Toten. Und natürlich während des Ersten Weltkrieges, diese furchtbare Hungersnot im Libanon hat in diesem kleinen Land allein 100.000 Menschen weggerafft. Aber es geht weiter mit Indien, diese große Hungersnot in den Jahren 1896 bis 97 und 99 bis 1902, 100 Millionen Betroffene und bis zu 11 Millionen Toten. Und in Afrika, 1899, diese schreckliche Hungersnot in Zentralkenia, hat etwa 50-90% der Bevölkerung umgebracht. Insgesamt mehr als 26 Millionen Toten. Und darum können wir in dieses Fenster von 40 Jahren 9 schreckliche, akute, nicht chronische, wo man immer ein bisschen zu wenig hat, sondern akute Hungersnöte einzeichnen. Und dann viertens, jetzt sind wir endlich bei unserem Thema, Seuchen. Viertens, Seuchen oder das Fremdwort im Deutschen ist Epidemien. Und wenn Epidemien nicht nur, sagen wir, in einem Land wütet und ganz schnell Menschen ansteckt, dann nennt man das eben eine Panepidemie, die noch viel umfassender ist als eine Epidemie. Und nun in unserem Zeitfenster schauen wir an, was das zu sagen hat in Matthäus 24,7, und es werden Hungersnöte und Seuchen sein an verschiedenen Orten. Ja, das ist nun aktuell mit unserer Corona-Pam-Epidemie heute. Aber wir schauen zuerst an dieses Fenster von 40 Jahren. Da gab es die russische Grippe 1889-90 mit 1 Million Todesopfer. Und die dritte Pestpandemie von 1896 bis 1945 In der Geschichte zählt man die Pestepidemien mit Zahlen durch. Also in der Geschichte war das die dritte Pestpandemie, nicht Epidemie, sondern Pandemie mit 12 Millionen Toten insgesamt. Und die sechste Choleraepidemie, auch da wird in der Geschichte, wird durchnummeriert, damit man genau weiß, wovon man spricht. Die war von 1899 bis 1923 mehr als 800.000 Todesopfer. Die russische Typhusepidemie von 1918 bis 1922, da waren 25 Millionen Menschen betroffen, krank, und 3,5 Millionen sind gestorben. Und die Schlafkrankheit, die sogenannte Enzephalitis lethargica, die war schrecklich am Wüten in den Jahren 1915 bis 1926 mit insgesamt 1,5 Millionen Toten. Und die spanische Grippe 1918 bis 1920, das war etwas vom Fürchterlichsten. Niemand weiß die genaue Zahl. Es sind Schätzungen, die sich im Bereich bewegen von 50 bis 100 Millionen Toten. Und jetzt versteht man auch, warum Corona dermaßen die Welt in Angst und Schrecken versetzt. Denn was damals geschah, diese spanische Grippe, das hat man nicht mehr vergessen. Das ist im Gedächtnis derer, die Geschichte kennen, fest verankert geblieben. So etwas darf es nie mehr geben. Und man hatte immer wieder gesagt, eine solche Epidemie wird wiederkommen. Die Frage ist nur, wann? Und man mag sich erinnern an die Jahre zurück, als es um Vogelgrippe ging, um Schweinegrippe. Die Angst war sofort da, weil man dachte, das könnte jetzt eine Wiederholung sein, was man schon mal gehabt hat mit der spanischen Grippe. Und dort war es so, dass eben diverse Regierungen das Problem zuerst verhüllt hatten und dadurch hat man nicht richtig gehandelt und es war eine Katastrophe. Sondergleichen. Und das Besondere an dieser Grippe war das. Das war keine normale Grippe. Jemand könnte sagen, ja gut, die spanische Grippe, das war bestimmt die Folge des Ersten Weltkrieges. Viele Menschen waren durch diese Jahre geschwächt worden mit Unterernährung und so weiter. Und dann kam die Grippe und die hat die Leute einfach hinweggerafft. Nein, die Bedrohten, die Risikogruppe, waren nicht die Geschwächten, sondern die, die nach dem Krieg eben noch gesund waren und ein intaktes Abwehrsystem hatten im Körper. Und zwar war das so, dieses Virus regte die Reaktion des Immunsystems an, aber so, dass das Immunsystem total überreagierte. Und zwar so schlimm, dass es den Menschen jeweils tötete. Und die, die schwach waren, die wurden von dieser Grippe verschont, die konnten überleben, im Prinzip. Das war natürlich etwas ganz Spezielles und darum, jetzt auch im Zusammenhang mit Corona, als das auftrat, es wurde erstmals identifiziert im Dezember 2019 und da wusste man ja nicht, wie es genau reagiert, wie es genau wirkt, was sind die Auswirkungen, das hätte so und so und so sein können. Eben, es kann mal sein, dass die Risikogruppe eben sogar die Starken sind und heute sehen wir, die Risikogruppen sind vor allem die Leute über 65 und ganz besonders die Menschen, die schon von ihrem Atmungssystem irgendwie vorbelastet sind durch Vorerkrankungen, die müssen ganz besonders aufpassen. Aber eben, dieses Zeitfenster, es ging aber weiter. Die asiatische Grippe von 1956 bis 1958, die Älteren unter unseren Livestream-Zuhörern, die mögen sich daran erinnern, 1 bis 4 Millionen Tote. Genau weiß man es nicht, das ist auch eine Schätzung. Und die Hongkong-Grippe, ja, da war ich ein Junge, das war noch was. 1968 bis 1969, die hat 800.000 bis 2 Millionen Todesopfer gefordert. Und die russische Grippe von 1977, ca. 700.000 Tote. Und wir wissen, als das AIDS-Virus ab 1981 ein Problem wurde für die Welt. Da hat eine Krise begonnen, die bereits etwa 37 Millionen Todesopfer gefordert hat. Also ganz schrecklich, was da geschehen ist. 37 Millionen Todesopfer bis heute. Und da fragt man sich, warum die Regierungen nicht deutlicher runtergefahren sind. Indem man ganz klar sagt, Risikogruppen sind die Leute, die so und so und so und so leben. Und man könnte diese Pandemie ganz deutlich runterfahren. Man hätte also Millionen von Todesopfern verhindern können, wenn man gesagt hat, oh, besinnen wir uns auf die Ethik der Bibel. Sexualität gehört in die Ehe und nicht irgendwo außerhalb. Das hätte Wirkung gezeigt. Aber da hat man nicht gehandelt. Warum? Die Pockenkrankheit im 20. Jahrhundert hat 300 Millionen bis eine halbe Milliarde Todesopfer gefordert. Das ist unglaublich. Und glücklicherweise hat man dann die Pockenimpfung einführen können. Und dadurch wurde dieses Problem runtergefahren. Und die Masern von 1870 bis 2011 hat etwa 200 Millionen Todesopfer gefordert. Aber dank Impfung konnte man dieses Problem, das also in den früheren Jahrzehnten dieser Periode eben so viele Todesopfer gefordert hatte, ganz deutlich runterfahren. Also die Zahlen sind heute eben ganz anders als am Anfang dieser hier genannten Jahrzehnte. Und schließlich Hepatitis B oder C. Im Jahr 2011 sagt die Statistik eine halbe Milliarde Kranke, 1,5 Millionen Tote im Jahr. Und auch heute ist die Zahl 2020 immer noch im ähnlichen Bereich mit der Anzahl Kranken. Und die Nikotinsucht, das ist auch eine Seuche, allerdings nicht von Mensch zu Mensch durch ein Virus oder durch ein Bakterium übertragbar, aber eine Seuche, die 100 Millionen Todesopfer gefordert hat im 20. Jahrhundert. Und jetzt können wir da in unsere 40 Jahre 6 schwere Seuchen eintragen. Und jetzt 5. Erdbeben. Im ganzen 20. Jahrhundert gab es circa 140 schwere Erdbeben. Und dann im 21. Jahrhundert ging das weiter. Man denke nur zum Beispiel an Haiti vor wenigen Jahren mit 300.000 Todesopfern. Aber schauen wir uns die 40 Jahre am Anfang an. Da gab es eine ganze Serie von schweren Erdbeben im Osmanischen Reich. 1883, also gerade im Folgejahr, nachdem die Juden begannen zurückzukehren, genau da, in diesem Reich, in das sie zurückkehrten, 15.000 Tote. Ich rede nicht über die Verletzten. Iran, 18.000. Dann nochmals im Iran, das ist ein Schreibfehler, 1885, 11.000 Tote. Japan, 1896, 27.000 Tote, Indien 1905, auch fast 20.000 und dann 1908 in Messina, Sizilien und Kalabrien. Ein so schreckliches Erdbeben in Italien, 72.000 Toten. Und dann nochmals in Italien, 1915, während des Ersten Weltkrieges, 30.000 Tote und dann China nach dem Ersten Weltkrieg. Eines mit 200.000 Toten. Aber es ist genau so, wie das der Herr Jesus vorausgesagt hat in Lukas 21, 11. Und es werden große Erdbeben sein an verschiedenen Orten. Und hier eine Liste von den wichtigsten Erdbeben aus dieser gesamten wichtigen Liste von 140 schweren Erdbeben. Es ist furchtbar, was da geschehen ist. Das schlimmste Erdbeben war wohl 1976 in China mit 800.000 Toten. Das war wahrscheinlich das schlimmste Erdbeben aller Zeiten. Und so sehen wir, Wort für Wort hat sich ganz genau erfüllt. Diese Wehen sind weitergegangen und gemäß der UNO und ihrer Statistik sind die Erdbeben ab 1960 ganz drastisch nach oben gegangen. Eindrücklich. Wieso? Die Bibel hat es vorausgesagt. Aber schauen wir uns an, unser Zeitfenster, da gibt es diese 8 schweren Erdbeben. Jedes Wort hat sich erfüllt. Und jetzt, nachdem diese 5 Zeichen klar da waren, also ein aufmerksamer Bibelleser hätte sich sagen können, oh, ja, da, 1, 2, 3, 4 und Lukas 21, 5, Anfang der Wehen. Und jetzt was kommt? Matthäus 24, 9, dann werden sie euch der Drangsal überliefern und euch töten. Also, ab 1922 begann diese Christenverfolgung durch die Kommunisten in einem Umfang, wie es das in früheren Zeiten noch nie gegeben hatte. Und zwar hat der Geheimdienst mit der Bevölkerung zusammengearbeitet. Die Bevölkerung musste mitarbeiten. Das war nicht so im Römischen Reich, als die Christen verfolgt wurden. Eine systematische, durchdachte Verfolgung, die so viele Todesopfer gefordert hat. Und dann sagt der Herr, dann werden viele abfallen und werden einander überliefern und einander hassen. Und das hat zur Entchristianisierung geführt während der Kommunistenzeit. In einem großen Teil der Menschheit. Entchristianisierung durch Zwang. Also ganz anders als in den ersten 3 Jahrhunderten, wo das Christentum durch die Verfolgung gewachsen ist, dramatisch gewachsen ist. Und hier noch eine Folie, die zeigt uns die Übersicht der Prophetie. 1882 beginnt die Endzeit. Und das Ende ist die große Drangsal von 3,5 Jahren. Und davor gibt es auch eine Zeit. Und diese Zeit nennt der Herr Jesus die Stunde der Versuchung. Vor der Drangsal wird der größte Verführer aller Zeiten auftreten, der Antichrist. Und er wird die Massen verführen. Das wird der größte Esoteriker aller Zeiten sein. Und er wird die Massen hinter sich herziehen und sie verführen. Er wird über Fähigkeiten verfügen, wie uns das Offenbarung 13 sagt. Dieses Tier aus der Erde, der falsche Messias, der in Israel auftreten wird und sich als Erlöser ausgeben wird, der wird in der Lage sein, Feuer vom Himmel herabzuholen. Also Blitze vom Himmel herabzuholen. Das, was die Baalspriester in 1. Könige 17 bei Elia nicht vermochten. Sie schrien zwar zu ihrem Blitzgott Baal, aber da kam nichts. Der Antichrist wird Feuer vom Himmel herabholen. Und er wird ein Bild machen, das die Menschen anbeten müssen. Aber dieses Bild wird sprechen können. Und verlangen, dass jeder, der es nicht anbetet, getötet wird. Und so wird die Masse von dem Antichristen mitgerissen werden. Das ist die Stunde der Versuchung. Vor der Drangsal. Aber nun sagt der Herr Jesus in Offenbarung 3, Vers 10 zu den Erlösten, weil du das Wort, also wenn Sie zu Hause aufschlagen, ganz wichtig, Offenbarung 3, Vers 10, denn da haben Sie etwas anzustreichen in Ihrer Bibel. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone oder deinen Siegeskranz nehme. Hier spricht der Herr Jesus über die Stunde der Versuchung. Nicht eine Stunde der Versuchung. Es gab viele Verführungszeiten, intensive Verführungszeiten seit dem Garten Eden. Aber die Stunde der Versuchung, das wird die größte Verführungszeit der Weltgeschichte sein, wenn der Antichrist kommt, der weltweit seinen Einfluss haben wird. Aber der Herr Jesus sagt zu den Gläubigen, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Und was bedeutet das? Er wird kommen zur Entrückung der Gemeinde. Die wird geschehen, nicht nur vor der Drangsal, sondern vor der Stunde der Versuchung, die der großen Drangsal, dem, was der Herr Jesus nennt, das Ende, vorgeschaltet sein wird. Noch davor die Entrückung. Aber dann gibt es Leute, die sagen, nein, das ist nicht richtig verstanden. Es heißt hier, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Das bedeutet, die Gläubigen der Gemeinde, also die Gläubigen, die heute sagen können, wirklich mit Überzeugung, ich habe meine persönliche Schuld Gott im Gebet bekannt und bereut. Ich habe das Opfer des Herrn Jesus für meine Sünden in Anspruch genommen und habe geglaubt, dass dieses Opfer reicht, um alles in meinem Leben zu vergeben. Solchen Menschen gilt diese Zusage, die wirklich eben durch Glauben an Jesus Christus errettet sind. Die werden entrückt werden. Und das sagt der Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18. Dort steht das Wort entrücken. Und es gibt tatsächlich Leute, die sagen, die Entrückung, das ist eine Erfindung. Da steht nichts davon in der Bibel. Lesen Sie in Ihrer Bibel, 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Entrücken in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Das heißt, bei dieser Entrückung wird der Herr Jesus nicht auf die Erde kommen, nur in den Luftbereich. Darum, wenn wir sprechen von dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu, dann meint das wirklich, sein erstes Kommen, um für unsere Sünden zu sterben, sein zweites Kommen, um auf dieser Erde zu herrschen. Aber die Entrückung ist nicht ein drittes Kommen auf die Erde. Es ist ein Kommen in die Luft. Und da werden die Gläubigen entrückt werden, evakuiert werden von dem Schrecklichsten. Die ganze Welt leidet unter Corona und den Folgen. Quarantäne, Freiheitsbeschränkung und Wirtschaftskrise. Und die wird noch weitergehen. Diese ganz schlimme Wirtschaftskrise, die dadurch ausgelöst worden ist. Aber das ist noch nicht das, was nachher kommen wird. Vor dem Schrecklichsten wird die Gemeinde entrückt werden. Ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Und da gibt es eben, Gläubige sagen, ja, das bedeutet, der Herr wird uns bewahren in dieser Zeit vor der Verführung. Aber hier steht nicht, ich werde dich bewahren vor der Versuchung, sondern ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Hora im Griechischen bedeutet Stunde, Periode, Zeitabschnitt. Also ich werde dich bewahren vor diesem Zeitabschnitt der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und Erdkreis, Oikumene im Griechischen, bedeutet der bewohnte Teil der Erde. Das hat nichts zu tun mit einem Kreis, wie im Deutschen, sondern das Festland, das von Menschen bewohnt ist. Eine umfassende Verführung, aber der Herr bewahrt vor der Stunde der Versuchung. Und das ist eine wunderbare Zusage. Aber selbst da gibt es noch Schlaumeier, die sagen, nein, das muss man anders verstehen. Es heißt ja hier, ich werde dich bewahren, im Griechischen Eck der Stunde der Versuchung. Und Eck in meinem Wörterbuch, da steht aus. Also muss man übersetzen, ich werde dich bewahren aus der Stunde der Versuchung. Also hier müsste man auf dem Schema die Entrückung in die Stunde der Versuchung hinein versetzen. Aber da muss man sagen, das war jetzt wirklich eine Schlaumeier-Meinung, denn natürlich steht im Wörterbuch aus, aber im Wörterbuch steht auch vor. Und jetzt ist die Frage, was ist richtig, vor oder aus? Nun, ein Wort hat immer mehrere Bedeutungen. Und im Textzusammenhang werden die vielen Bedeutungen zusammengerückt auf präzise Bedeutungen. Das ist immer so in der Sprache. Darum ist es gefährlich, mit Google Translator einen Brief zu schreiben. Das kann ganz böse herauskommen, weil er eben nicht weiß, der Computer, was genau der Zusammenhang ist. Aber hier, beim Bibelübersetzen, dürfen wir nicht so vorgehen. Hier haben wir die Kombination bewahren, griechisch tereo, Eck. Bewahren, Eck. Und nun ist es ganz wichtig, wenn ein Kind springt zur Aare und man kann das Kind noch aufhalten, dann kann man es bewahren vor dem Wasser der Aare. Aber wenn es schon zu spät ist, das Kind ist drin, dann kann man es retten aus dem Wasser. Aber bewahren aus dem Wasser, das geht gar nicht. Also, retten aus, das ginge. Aber bewahren, das Wort bewahren, tereo, verbunden mit Eck, das funktioniert nur bewahren vor. Und dieser Ausdruck kommt noch einmal vor in Johannes 17, wo der Herr Jesus sagt, dass die Gläubigen bewahrt werden sollen vor dem Bösen. Und alle Übersetzer sind sich einig, dass es nicht heißt, bewahren aus dem Bösen, sondern vor dem Bösen. Dass man in den Bereich des Bösen nicht hereinkommt. Und hier geht es darum, dass man in den zeitlichen Bereich der Stunde der Versuchung nicht hereinkommt. Und nun sehen wir die Corona-Krise. Unser Thema heißt ja Seuchen und die Endzeit. Das darf man nicht isoliert sehen. Auch nicht nur so isoliert mit den letzten solchen Epidemien wie Schweinegrippe, Vogelgrippe und so weiter, sondern man muss das in einem größeren Zusammenhang sehen, der Endzeit ab 1882. Und man muss nicht nur die Seuchen sehen, sondern auch die anderen Zeichen wie Massenkriege, Revolutionen, Erdbeben und so weiter. Und auch nicht nur diese paar, die ich jetzt heute behandelt habe, sondern alle über 25. Und nicht nur diese über 25, die behandle ich ja alle in dem Buch Leben wir in der Endzeit, sondern alle 180 Endzeitprophezeiungen. Und dann bekommt die Corona-Krise, die eine dreifache Krise ist, eine Seuche, erstens, zweitens eine Freiheitsbegrenzung und drittens eine furchtbare Weltwirtschaftskrise. Die Folgen werden noch kommen. Man kann nicht einfach wie Amerika Billionen von Dollars jetzt freimachen, um eine Wirtschaftskrise eben zu retten. Und wie in Europa durch einzelne Nationalstaaten, Milliarden werden freigemacht. Woher kommen diese Milliarden? Wo ist der Gegenwert? Ja, die Nationalbank. Ja, ganz viele Papiere. Aber was sind Papiere wert? Es gibt ja auch nicht einen Gegenwert in Gold. Das ist nur eine Verschiebung des Problems. Also durch die Krise wird das Problem verlagert, aber es wird noch größer werden. Und das sagt die Bibel. Aber ist es nicht wunderbar, als Erlöste, wir dürfen diese Verheißung wörtlich nehmen. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Und das ist eben der Glaubenskampf. Wir müssen für die Wahrheit kämpfen. Halte fest, was du hast und das nicht hergeben. Und da schließt sich der Kreis mit dem Anfang. Ich habe diesen Militärmarsch gespielt. Judas 3 sagt, wir müssen für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben kämpfen und eben nach Offenbarung 3, Vers 10, warten auf das Kommen des Herrn und immer wieder uns sagen, vielleicht heute und morgen, vielleicht heute, die Dinge für das, was nach der Prophetie noch kommen kann, erst nach der Entrückung, die sind ja wie Schachfiguren aufgestellt. Und darum haben wir erst recht den Grund, den Herrn Jesus jeden Tag zu erwarten und das Schlussgebet der Bibel zu beten, komm, Herr Jesus. Und dann kommt dieser Abschluss der Bibel so tröstlich. Und das möchte ich zum Schluss noch lesen. Der letzte Vers der Bibel. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. Amen. Und das wirklich als Antwort, kann man sagen, oder als Schlussstrich, nachdem im Vers davor gesagt wird, der diese Dinge bezeugt, Jesus Christus, spricht, ja, ich komme bald. Amen. So sei es. Komm, Herr Jesus.